Grüezi miteinander, hier im Saal. Auch herzliches Grüezi zuhause am Livestream. Ich freue mich auf die halbe Stunde, wo wir miteinander Jesus begegnen können und über unseren Glauben reden. Die Bibel berichtet ja von Haufen Personen, die Jesus begegnet sind. Die meisten waren krank und wollten gesund werden. So gesehen bildet die Jünger eine andere interessante Gruppe, weil die sind ja immer mit Jesus zusammen und die haben vor allem Fragen gehabt. Und ich finde es so schön, können wir in der Bibel die Fragen und auch die Antworten heute noch lesen, als wäre es gestern gewesen. Ehrlich, ich hätte die gleichen Fragen Jesus auch gestellt. Und darum schauen wir heute Morgen jetzt einmal auf eine Begegnung von diesen beiden Jüngern, Thomas und Philippus. Eine Begegnung zwischen ihnen und Jesus. Ein zweiter Punkt dann. Kannst du noch eins weiterschalten, bitte? Ein zweiter Punkt dann vertieft die Bitte von Philippus: Herr, zeig uns den Vater und wir sind zufrieden. Dann würde ich gerne ein persönliches Erlebnis einflechten, genau zu dieser Bitte. Und zum Schluss dann auf die Antworten hören, die Jesus diesen beiden Jüngern gegeben hat. Jesus ist in Jerusalem und er weiß, dass er in wenigen Tagen am Kreuz wird für die Menschheit müssen sterben. Darum ist es ihm jetzt wichtig, dass er den Jüngern einmal die zentralen Punkte weitergibt. Dass er demnächst wird sterben, dass er wird auferstehen und dann zurück zum Vater gehen. Ich weiß nicht, ob die Jünger genau gemerkt haben, was jetzt auf sie zukommt. Ich merke einfach, sie sind verunsichert gewesen. Entsprechend haben sie auch Fragen gehabt. Und wenn wir jetzt miteinander den Text aus Johannes 14 lesen, der bekannt ist eigentlich, achtet einmal darauf, wie die Jünger reagieren. Was haben sie für Fragen? Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Da bat Philippus, Herr, zeige uns den Vater und wir sind zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Befassen wir uns zuerst einmal nur mit der Bitte vom Philippus. Wir können verschiedene Rückschlüsse ziehen, warum das der Philippus diese Frage gestellt hat. Vielleicht ist er langsam ungeduldig geworden und hat gesagt, Jesus, du redest immer nur vom Vater. So zeig uns mal den Vater und wir verstehen, was du meinst. Ganz nach dem Motto, Taten statt Wort. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Einmal Gott können sehen, ihn erleben, ganz näher, ihm begegnen. Und mein ganzes Leben wäre verändert, für immer. Wäre das wirklich so? Was denkst du? Vielleicht haben wir ja diesen Wunsch auch. Ich hoffe es. Denk kurz über das nach. Was sind deine Beweggründe, Gott zu suchen? Oder vielmehr, Gott zu begegnen? Und zwar in einer Tiefe und Intensität, wie du das noch nie erlebt hast. Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn das dürfte geschehen? Eine andere Vermutung. Der Philippus ist ein Schlauer, der wird gerne eine Abkürzung nehmen. Ein mega Erlebnis mit Gott und er müsste nie mehr mit Zweifel kämpfen. Meint er euch das mit «so genügt uns» oder «so sind wir zufrieden»? Würde uns ein solches Erlebnis für immer zufriedenstellen? Wenn ich in meinem Leben an Grenzen komme, in den Problemen stecke und nicht mehr weiter sehe, dann rufe ich mir immer in Erinnerung, das Leben da unten ist wie ein Vorspann auf eine unendliche Ewigkeit. Eine Art wie eine Prüfungszeit auf etwas viel Größeres. Und dann werden meine Sorgen wieder kleiner und ich kann wieder in eine Gelassenheit in Gott zurückfinden. Vielleicht hätte der Philippus für seine Prüfungen einen Vorteil herausholen und darum gesagt, zeig mir uns den Vater, zeig mir den Vater und ich werde alle Prüfungen locker bestehen. Weil ich werde dann wissen und nicht mehr müssen glauben. Also zeig mir den Vater und alle meine Zweifel sind weg. Wir werden jetzt gerade noch sehen, das ist leider ein Trugschluss. Wären wir dort mal dabei gewesen bei dieser Begegnung, hätten wir vielleicht Folgendes miterlebt. Der Matthäus hätte den Philippus am Ärmel gezupft und gesagt, hey, deine Frage da, vergiss es, geht nicht. Wer Gott sieht, muss sterben. Das hat Gott dem Mose so gesagt. Tatsächlich, das können wir so nachlesen im 2. Mose. Aber schon noch interessant. Der Mose hat die gleiche Frage wie der Philippus. Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Aber mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Auf das aber hätte der Philippus gesagt zu Matthäus, ja, das weiß ich schon, dass das dort steht, aber du hast vergessen, was für eine tolle Geschichte ein bisschen weiter vorne steht. Und die wollen wir jetzt auch lesen miteinander. Mose, Aaron und 70 Führer des Volkes stiegen auf den Berg Sinai und sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Die ausgewählten Männer durften Gott sehen, ohne zu sterben. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Wow, was für eine Geschichte. Gehört zu meiner Lieblingsgeschichte. Was die dort haben dürfen erleben. Und ich gäbe viel dafür, wenn ich hier hätte dürfen dabei sein. Jetzt möchte ich die Geschichte gerne in unsere Zeit übertragen. Der Philipp hätte die gleiche Frage gestellt. Jesus, zeig uns den Vater. Nur schnell bitte, weisst du, uns zu lieb. Kannst du? Aber warte noch einen Moment, ich nehme das Handy für dich. Ich wollte gerade ein Foto machen dann. Und er hat eine gemacht. Sicher interessiert es euch, was man auf diesem Bild sehen könnte. Ich weiss es, ich habe so ein Bild. Und ich habe es auch mitgebracht, damit ihr das auch sehen dürft. Vielleicht kannst du mal schnell dunkel machen, dass das Bild richtig schön zur Geltung kommt. Sind ihr enttäuscht? Ganz einfach. Es heisst, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Ja, und was hätte Philipp jetzt gemacht mit dem Bild? Ja klar, postet, in Status hineingestellt und sofort per Twitter verbreitet. Alle müssen jetzt sehen und wissen, was er erlebt hat. Vielleicht hätte er es auch als Poster ausgedruckt und dann eingerahmt und in den Stuben aufgehängt. Und er hat es jeden Morgen angeschaut. Und nach einem Monat wäre es immer noch das Bild gewesen. Nach einem Jahr auch noch. So oft hat er das schon angeschaut. Mal mit dem Besuch und später mit den Enkeln. Was wollte ich mit dem sagen? Man kann eine Begegnung mit Gott nicht festhalten, damit man später noch davon zehren kann. Und noch etwas, man sollte auch nicht jedes Erlebnis, das man mit Gott macht, gerade allen erzählen. Es könnte sein, dass die tollen Erlebnisse vielleicht wie ein bisschen an Heiligkeit verlieren oder den Wert verlieren. Es gibt Erfahrungen mit Gott, die sind nur für mich und nur für dich. Perlen, die man einfach rausnimmt und herumzeigt. Natürlich dürfen und sollen wir einander ermutigen mit gewissen Erlebnissen, die wir gemacht haben mit Gott. Aber wir müssen sorgfältig abwägen, was ist das eine und was ist das andere. Oft hat Jesus auch zu seinen Jüngern gesagt, behaltet das für euch, sagt es bitte niemandem. Es gibt Menschen, die haben viel Grosses mit Gott erlebt, aber später endet ihr das Leben mehr oder weniger gottlos. Grosse Erlebnisse mit Gott sind keine Garantie, dass es gut kommt. Für das gibt es genug Beispiele in der Bibel, die das eindrücklich illustrieren. Nehmen wir doch gerade mal noch die 70 Männer, die da mit dem Aaron und dem Mose oben auf dem Berg sind und Gott hat dürfen sehen. Nur 2 oder 3 Wochen später rufen die gleichen 70 Männer am Aaron zu, mach uns ein goldiges Kalb, wir wollen das sehen und können anbeten. Der Mose ist jetzt schon so lange dort oben, wir wissen ja nicht, ob der wieder oben runterkommt. Die gleichen 70 Männer, der gleiche Aaron. Wo ist die Kraft von diesem Erlebnis jetzt geblieben? Jetzt hätten die Männer ja können sagen zum Volk, hört auf, macht doch keinen Blödsinn. Wir waren dort oben bei Gott und haben ihn gesehen, wie herrlich er ist, wie allmächtig. Er kann zornig werden. Hört auf mit dem goldigen Kalb. Offensichtlich ist das tolle Erlebnis schon verpufft, schon verblasst. Persönliche Erlebnisse kann man nicht konservieren. Der Glaube lebt im Heute, jeden Tag neu. Und Glaube heisst Zeit haben für Gott. Ich meine, der Mose hat 7 Tage warten, unterhalb vom Berg, bis ihn Gott angerufen hat. Und dann war er 40 Tage bei Gott gewesen. Man könnte salopp sagen, was? 47 Tage für ein Erlebnis. Glauben heisst, Zeit haben mit Gott. Und trotzdem habe ich ein grosses Verlangen nach persönlichen Begegnungen mit Gott. Und das Verlangen haltet mich wach. Die Erwartung ist wie ein Pfahl für einen jungen Baum. Wenn es stürmt, hebt der Pfahl den Baum. Die Sehnsucht gibt mir Hoffnung, wo ich meinen Zweifeln entgegenheben kann. Und mit dem komme ich zum 3. Punkt. Was, wenn wir gerne eine Begegnung hätten mit Gott oder mit Jesus, aber es passiert nichts? Eine persönliche Erfahrung. Ich bin ein ausgeprägter Beziehungsmensch. Ich lebe von guten Beziehungen. Gestörte Beziehungen sind für mich manchmal fast unerträglich. Und ich habe jetzt eine Zeit hinter mir, wo ich Gottes Nähe intensiv gesucht habe, ihn aber immer schmerzlich vermisst habe. Ich habe es manchmal fast nicht ausgehalten, an einen Vater im Himmel zu glauben, wo ich weiß, er liebt mich, aber ich spüre nichts. Angefangen hat das so. Wenn ich nach der Arbeit heimfahre mit meinem Velo, dann hat es dort zwischen Henkert und Hittlingen ein Bänkli. Wenn noch etwas Zeit ist, dann sitze ich dort auf das Bänkli und tue den Arbeitstag einfach hinter mich lang. Ich sage Gott Danke für alles, was gelungen ist, und manchmal muss ich auch um Vergebung bitten, wenn etwas schief gelaufen ist. Aber sehr oft stelle ich dann fest, jetzt ist ein ganzer Arbeitstag durchgegangen und ich habe nicht einen Gedanken an Gott. Ich habe ihn wie vergessen. Und das tut mir weh. Vor etwa 3 Jahren bin ich wieder einmal dort gesessen und habe die Feuerstelle vor mir zu so angeschaut. Das habe ich etwa gemacht. Aber an jedem Tag habe ich das Gefühl gehabt, die rund angeordneten Steine, das sieht aus wie ein Opferaltar. Die Bibel kennt verschiedene Geschichten oder erzählt uns verschiedene Geschichten, wo Menschen auf so einem Altar Gottes Opfer gebracht haben. Und ich habe dann gedacht, Herr, willst du mir mit diesem Bild jetzt etwas sagen? Soll ich dir etwas opfern? Etwas geben? Etwas, das mich ablenkt von dir? Oder etwas, das zwischen uns steht? Oder vielleicht etwas, das ich mehr lieb habe als dich? Ich habe hineingelassen auf mein Herz, aber eigentlich nur immer wieder den grossen Wunsch verspürt, Jesus, erfüll mein Herz mit dir, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Der Paulus schreibt in dem Brief, dass wir Menschen wie ein Tempel sind für Gott, ein lebendiger Tempel. Also, erfüll du deinen Tempel. Das ist mein grosser Wunsch. Soweit mal die Situation. Ein bisschen später dann, im März 2018, wird durch einen tragischen Unfall ein lieber Freund von mir mit zum Leben ausgerissen. Ihr mögt euch an Peter Schönenberger erinnern. Ich habe mit ihm regelmäßig zu Mittag gegessen unter der Woche. Wir haben gefachsimpelt über das Fotografieren, wir haben über den Glauben geredet, über Schönes und Schwieriges. Und wir haben die Zeit extrem genossen miteinander. Und jetzt soll der Peter nicht mehr da sein? Das habe ich zuerst gar nicht glauben, nicht fassen. Herr, warum? Dann hat mich für eine längere Zeit eine riesige Traurigkeit gelähmt. Ich konnte das einfach nicht glauben. Herr, für was so etwas? Und seine Familie? Wieso das? Das hat mich total zur Bahn ausgerührt. Und noch ein bisschen später habe ich etwas gemacht, was ich bis dahin noch nie gemacht habe. Ich habe Gott bitter angeklagt. Herr, du schaust eine Sekunde weg und ein lieber Mensch wird einfach zum Leben ausgerissen. Wieso? Ich kann das nicht verstehen. Warum? Aber ich habe keine Antworten bekommen. Immer wieder habe ich die Frage gestellt, aber keine Antworten bekommen. Und der Schmerz von der Trauer war riesig. Aber mit der Zeit ist der andere Schmerz grösser geworden, dass ich gar keine Antworten bekomme auf meine Fragen. Und ich bin so ein bisschen wie abgesackt. Jesus, hörst du mich überhaupt, wenn ich bete? Bist du noch da? Zeig mir den Vater und ich werde tröstet. Seit dem Ereignis habe ich das Gefühl, mein Glauben ist weg kaputt gegangen. Und ich habe oft nur Tränen gebetet. Kein Wort mehr gefunden und habe gedacht, Herr, wenn dir das gefällt, dann ist das mein Gebet, das mein Opfer. Zeig mir doch den Vater und ich fasse neue Hoffnung. Zwischendurch habe ich mich aufgelehnt und zu Jesus geschrien. Jesus, hörst du mich? Ich rede mit dir. Sag doch ein Wort. Ich habe Ohren, ich könnte dich ja hören. Ich habe zwei Augen, ich kann schauen. Ich spüre nichts mehr. Und am Sonntagmorgen bin ich manchmal da gesessen, wie du jetzt, und habe gedacht, hallo, bin ich der Einzige, der mit dem ein Problem hat? Wie könnt ihr leben, ohne Gott zu hören, ohne ihn zu sehen und nichts zu spüren? Geht doch gar nicht. Ein paar von euch habe ich meinen Zustand erzählt und habe auch Ermutigung bekommen. Jemand hat mir gesagt, ich bin froh, dass du mir das erzählst. Mir geht es im Fall genau gleich. Jetzt weiss ich bin nicht alleine mit dem Problem. Mit dem Grund, warum ich das euch heute Morgen erzähle. Wie gehen wir mit dem um, wenn wir glauben und nichts spüren? Wenn wir den Eindruck haben, Gott ist weit weg, ich merke gar nichts mehr. Einmal habe ich das auch im Kids-Treffen erzählt, in einer Kleingruppe, wie mir das ein Problem macht, wie mir das wehtut. Ich kann von Gott lesen, ich kann mit ihm reden, ich kann beten, aber ich höre ihn nicht. Dann hat das Kind gesagt, ja, weißt, das ist wie bei einer Brieffreundschaft, da hört man einander auch nicht. Das hat mich sehr berührt und auch getröstet. Und dann haben wir da auch ein Seminar gehabt, Gottes Stimme hören. Klar habe ich mich angemeldet, da wollte ich dabei sein, das ist es ja, was ich will. Gibt Gott mir jetzt Antworten? Leider nein. Aber etwas habe ich trotzdem erlebt. Und zwar nicht zum ersten Mal. Immer, wenn ich in einer Notsituation war, sind mir manchmal dann einfach Bücher in die Hände gekommen, die mir weitergeholfen haben. Ich habe ein paar aufgelistet da. Die Titel von diesen Büchern reden ja schon ein bisschen für sich. Ich habe sie da aufgeführt, falls dich das eine oder das andere hilfreiche Buch würde interessieren. Und zwei Zitate aus diesen Büchern, die ich auch nicht mehr vergesse. Eins heisst, an einen Gott, den man fassen kann, würde ich nicht glauben wollen. Und das andere, Der einzige Weg zu mehr Intimität mit Gott heißt Hingabe. Das hat mich oft begleitet. Ich nehme auch regelmäßig teil an unserer Gebetsabend am letzten Montag im Monat und ich kann euch das nur sehr empfehlen. Und dann ist da auch im Herbst noch die 24/7 Gebetswoche gekommen. Der Lars hat einen kleinen Thronsaal eingerichtet und uns am ersten Abend eine kurze Einführung gegeben. Mich hat das Bild von dem symbolischen Thron sehr angesprochen. Und ich habe gedacht, jetzt trage ich die Last schon anderthalb Jahre mit mir um. Ich wollte hier kommen, vor den Thron und Gott meine Not und meinen Schmerz anheben. Ich kann bald nicht mehr so weiterleben. Ein Glaube ohne erlebbare Beziehung. Es fühlt sich an, wie wenn man ein Telefon benutzt, das nicht angeschlossen ist. Ich kann wohl reden, ich kann fragen, ich kann meine Not klagen, aber im Hörer bleibt es einfach ruhig. Also bin ich gerade am nächsten Morgen früh daher gekommen, vor den Thron, um Gott meine Not zu sagen. Wie schwierig das Leben ist, wenn man Gott nicht hören kann, nicht sehen, nicht vernehmen kann. Bevor ich dann da runtergeknüttelt bin, habe ich gesehen, dass da noch ein Tisch hat mit einer offenen Bibel. Und ich habe gedacht, ja, ich sitze noch schnell da hin und lese ein bisschen die Bibel. Und als ich schaue, was da steht, habe ich meinen Augen gar nicht getraut. Da steht ein Vers direkt von Gott. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig ist und dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe, an einem heiligen Ort. Und ich wohne bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind. Auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Andere Übersetzung, ich wohne bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle ihr Herz wieder mit Hoffnung. Das war für mich wie ein heller Lichtstrahl in mein entmutigtes Herz. Jetzt hat Gott geredet. Und zwar nicht so, wie ich es erwartet hätte. Mit den Ohren habe ich nichts gehört. Meine Augen haben nur einen Text gelesen. Aber Gott hat sein Wort in seinem Tempel direkt hineingeredet. Er hat mich besucht. Er hat mir eine wunderbare Begegnung geschenkt. Ganz anders, als ich es erwartet hätte. Und ich habe eine Gewissheit bekommen, er wohnt bei Menschen, die nichts sehen, nichts hören und nichts fühlen, aber trotzdem glauben. Er wohnt bei Menschen, die es schwer haben, aber ihr Vertrauen nicht aufgeben. Er wohnt bei Menschen, die vielleicht zu Recht Zweifel haben und trotzdem dranbleiben. Wieder habe ich nur Tränen gebetet, aber damals waren es Freudentränen. Und das ist noch nicht alles. Ein Tag, zwei später, habe ich gemerkt, die Last ist weg. Jesus hat sie mir rausgenommen. Wie nach einer langen Wanderung mit einem schweren Rucksack, den man abziehen kann. Er hat mich befreit von dieser Last und von dem Kummer da drin. Das Erlebnis ist für mich so eine kostbare Perle geworden, die ich dir jetzt gezeigt habe. Einfach als Ermutigung. Einmal habe ich auch am Wilf erklärt, wie es mir da geht. Gell? Und ich habe dich gefragt, sag mal, habe ich jetzt eine Glaubenskrise? Und der Wilf hat ein bisschen nachgedacht und dann gesagt, ich glaube nicht. Ich habe eher den Eindruck, dein bisheriger Glaube muss einer neuen Qualität Platz machen. Es gibt ja zum Beispiel Insekten, die müssen sich hüten, damit sie weiterwachsen können. So in dem Stil. Ich habe lange über die Antwort nachgedacht und eines Tages ist mir wieder die Feuerstelle dort beim Bänkli in Sinn auf dem Heimweg. Der symbolische Altar. Ist es echt das gewesen, wo Jesus hat wieder drauf raus? Er lässt mich ein, mein altes Verständnis abzulegen und ein neues anzunehmen. In meiner Beziehung zu ihm muss sich etwas grundlegend verändern. Das habe ich gemerkt. Das muss ich jetzt noch schnell erklären. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Den Begriff brauchen wir für die Bekehrung. Also so wie beim Autofahren, ich halte an, lade ihn ein und fahre dann weiter. Ich bin am Steuer und frage von Zeit zu Zeit nach, ist noch alles okay? Und dann war eine Zeit, in der mein Fahrgast nichts mehr gesagt hat. Es war einfach still, egal was ich gefragt habe. Und ich habe dann gemerkt, jetzt klemmt es. Und dann hat er mich gefragt, Erich, willst du nicht einmal anhalten und mit mir den Platz tauschen? Ich will nicht mehr länger bei deinem Programm mitmachen. Also er hat mich gefragt, ob ich mein egoistisches Verständnis von Leben und Glauben ablegen will, eben dort bei dem Opferaltar. Und jetzt ist das die entscheidende Frage. Wer lässt wen ein? Brauche ich ihn für mich und meine Sache oder lässt er mich ein für sein Reich und für seine Sache? Siehst du den Unterschied? Statt dass ich sage, Jesus zeigt mir den Vater und ich bin zufrieden, wenn ich meine Ziele nicht erreichen kann, sagt er zu mir, hast du Zeit für mich? Hast du Zeit für mein Reich? Denke einen Moment über das nach. Wir kommen zu den Antworten, die Jesus den Jüngern gegeben hat. Die sind wie immer kurz und eindeutig. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Warum eigentlich? Weil Jesus Teil von der Dreieinigkeit Gottes ist. Das bedeutet, er ist Gott und damit untrennbar verbunden mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Die drei sind eins. Wir könnten also auch lesen, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Für Jesus ist das ganz wichtig, darum hat er das immer wieder erklärt. Wer an mich glaubt, glaubt in Wirklichkeit an den, der mich gesandt hat. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. Für mich ist das der springende Punkt. Nicht ein einmaliges Erlebnis, zeigt mir der Vater und ich bin zufrieden und es genügt mir, sondern Jesus anschauen und von ihm lernen, so wie Jesus den Vater geschaut hat und von ihm gelernt hat. Jünger wird man unterwegs. Ich schaue also von ihm ab, so wie er es auch gemacht hat. Er sagt, von sich aus kann der Sohn nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Er ist bei mir und lässt mich nie allein, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Und zum Schluss noch eine dritte Vermutung, warum das der Philippus die Frage gestellt hat. Vielleicht hat er einfach ein Verständnisproblem gehabt. Jesus erklärt zwei Sachen, die für den Philippus nicht zusammenpassen. In unserem Text werden zwei Aussagen gemacht, je zweimal, die scheinbar widersprüchlich sind. Aussage 1, wer mich sieht, der sieht den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Aussage 2, ich gehe zum Vater. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, denn ich gehe zum Vater. Und der Philippus fragt sich jetzt, also Jesus, bist du jetzt im Vater oder gehst du zum Vater? Wie kannst du zu ihm gehen, wenn du ja schon in ihm bist? Das geht gar nicht. Drum, zeig uns den Vater und wir erkennen, wie das geht und was du meinst. Und Jesus sagt, ach Philippus, das eine, das mache ich mit meinem Körper und das andere, das bin ich im Geist. Ich komme zum Vater, bin da und gehe wieder zum Vater. Aber im Geist bin ich schon immer im Vater gewesen, ich bin es jetzt und ich werde es immer noch bleiben später. Wir lernen aus dieser Begegnung also Folgendes. Wir brauchen und haben eine neue Ebene Gott zu begegnen. Im Geist, da drin, im Herz, wo Jesus sagt, wir kommen zu dir und wohnen bei dir. Wir brauchen dazu Glauben, Zeit und Stille, um Jesus da zu finden und durch ihn den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Es erfüllt sich also die Antwort an Thomas. Ich bin der Weg dorthin, das ist die Wahrheit. Und so findest du das ewige Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das ist der Weg und das ist die Wahrheit und das ist das Leben. Ich will eine Begegnung in meinen äußeren Sinn erzwingen. Mit meinen Augen und Ohren Jesus vielleicht zu sehen und zu hören. Und er hat mir gezeigt, sein Weg ist im Geist. Sein Weg ist da innen. Er in mir, ich in ihm. Wie Jesus das von sich auch sagt. Er im Vater, der Vater in ihm. Also, nicht mit eigener Kraft. Nicht mit Ringen und Gewalt. Sondern da innen ihm begegnen. Es braucht Glauben, Zeit und Stille. Ich will dir heute Morgen 3 Gedanken mit heimgeben. Der Glaube lebt nicht von grossen Einmalerlebnissen. Glaube heisst Zeit haben für Gott oder Zeit haben mit Gott. Und der dritte Gedanke, der einzige Weg zu mehr Intimität mit Gott heisst Hingabe.